Wir haben ja die letzten beiden Male bei den Gastpredigern gehört. Einmal hat Manu gesagt, Jesus kommt bald wieder, dass er uns da eine Warnung ausgesprochen hat. Dann hat er darüber gesprochen, dass wir vorbereitet sein sollen. Er hat das Beispiel mit den Jungfrauen genommen, ob man genug Öl hat. Jeff hat von Entrückung gesprochen, von Erweckung gesprochen, von dass Jesus bald wiederkommt. Und wenn zwei so das sagen, dann muss man so ein bisschen aufhorchen. Aber, soll ich euch was sagen? Ich glaube gar nicht, dass der sofort wiederkommt. Ist jetzt meins. Und dann denke ich, jetzt haben das zwei gesagt, aber ich rechne da gar nicht nächste oder übernächste Woche oder in den nächsten Monaten mit. Und darum geht es mir heute. Du musst gucken, was du glaubst. Ich sage ja nicht, dass das jetzt nicht stimmt, was die sagen, aber wo stehe ich in dem Ganzen? Und dann frage ich den Herrn zu Hause, Herr, das habe ich gar nicht. Ich weiß, dass du wiederkommst. Aber ich habe das jetzt gar nicht, dass es so schnell geht. Stimmt was mit mir nicht? Muss ich mich da anders drauf vorbereiten? Herr, mögest du zu mir sprechen? Mögest du gucken, wenn ich das auch so fest glauben soll, wenn ich das predigen soll, wenn ich da rein, musst du zu mir sprechen? Alles, was wir hören, müssen wir mit Gott verarbeiten. Und dann müssen wir gucken, ja, vielleicht werden wir dann angesteckt. Vielleicht ist ein Hindernis, dass ich nicht angesteckt wurde. Vielleicht ist es was, was Gott mich lehren möchte. Vielleicht ist Gott da einfach an mir, an meinem Herzen noch da dran. Was will ich damit sagen? Es muss etwas im Herzen geschehen, wenn wir was mitglauben. Wir können es nicht vom Verstand her übernehmen. Und darum geht's mir heute nochmal. Dass es heißt, nochmal, was Verheißungen heißen, was Versprechungen Gottes sind. Und es ging ja letztes Mal schon darum, dass wir um die Versprechungen Gottes, um die Verheißungen. Und da fange ich jetzt einfach nochmal an. Als erstes musst du wissen, was Gott verspricht, was er verheißen hat, was er zusagt. Das ist das Erste, was du wissen musst. Aber jetzt, dann kommt es mir heute darauf an, du musst es glauben. Du musst es glauben. Und Glauben ist total leicht gesagt. Das glaube ich auch. Da stimmt ja dann auch die Grundeinstellung. Ich kann von einer Grundeinstellung viele Dinge glauben, die in der Bibel stehen, die im Gottesdienst gesagt werden, die ich singe, die in der Werbung sind. Egal was, ich kann ja was glauben. Aber dieser Glaube, den ich jetzt meine und wovon die Bibel spricht, der ist erkennbar. Echter Glaube ist erkennbar. Ist er jetzt erkennbar, dass du jetzt irgendwie plötzlich die Farbe veränderst oder dass du deine Stimme veränderst oder irgendwas? Nee. Aber ich sage dir, dass dein Umfeld, deine Mitmenschen, die erkennen an deinem Wandeln, was du glaubst. In der Gemeinde erlebt man, was derjenige glaubt, wie er glaubt und wem er glaubt. Und dieses Erkennungszeichen, wo man glauben, ob du wirklich glaubst, ob der andere das an dir erkennt, das liegt nicht an deinem perfekten Lebensstil. Es gab die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben so super und so viel Gebote halten können, was all die anderen, die Jesus angesprochen hat, zunächst gar nicht konnten und hinterher auch viele von denen, die ganzen Jünger, versagt haben. Es liegt also nicht daran, wie viel du vielleicht perfekt hinkriegst an einem super, super guten, frommen Lebensstil. Der Glaube kann diesen Lebensstil hervorbringen und er sollte ihn hervorbringen. Aber das Erkennungszeichen ist jetzt nicht, wie toll du alle Gesetze einhältst. Zum Beispiel steht auch in der Bibel, dass Glaube nicht eilt, also eine bestimmte Ruhe strahlt ein Mensch aus. Eine Gelassenheit, die nichts mit Oberflächlichkeit zu tun hat, die auch nichts mit Ablenkung zu tun hat. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Da sagen dir Leute, ja, ich glaube, dass Gott sich darum kümmert. Und dann lenken die sich ab und genießen ihr Leben und machen und du denkst, spricht mich gar nicht an. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, da vertraue ich Gott. Und du merkst, wo haben die das her? die leben auch anders. Wir haben gehört, dass man ohne Glauben Gott nicht gefallen kann. Hebräer 11, Vers 6. Und ich möchte euch daran erinnern und das nochmal sagen. Weißt du, dass die eigentliche Sünde aus Unglauben kommt? Nicht das, was du tust, sondern wenn du Gott nicht glaubst, wenn du ihm nicht vertraust, dass er Recht hat, dass das stimmt, was gut ist für dich, was nicht gut ist für dich. Wenn du ihm vertrauen würdest, würdest du ja anders leben und anders handeln. Du würdest abwarten können, dass er hilft und nicht selbst machen. Oder du würdest, wenn du wüsstest, er versorgt dich, wenn du das wirklich glaubst, abwarten können, bis er handelt. Ich erzählte jetzt neulich schon jemandem, ich habe meiner Mutter einmal Geld aus dem Portemonnaie geklaut. Und natürlich wusste ich, das gefällt Gott nicht. Aber ich habe Gott nicht vertraut, dass ich auch glücklich bin ohne das Geld, was ich bei meiner Mutter rausgeklaut hat. War das Klauen dann die Sünde oder einfach Gott nicht vertrauen? Ich habe Gott nicht vertraut, ich wusste das, dass er für mich sorgt. Aber ein bisschen mehr ist ja besser. Manchmal sind es so die kleinen Dinge, wo wir schon erkennen, dass wir Gott eigentlich nicht vertrauen. Ich habe jetzt ein Päckchen wollte ich wegschicken an ein Patenkind von mir. Und dann habe ich einen Umschlag genommen und das da reingetan, so einen wattierten Umschlag. Und wie ich das packe, dieses Päckchen, den Umschlag, merke ich, da sind Briefmarken, das war ein gebrauchter Umschlag, da sind Briefmarken drauf, die noch nicht benutzt sind. Erster Gedanke, super, kannst ja umsonst, ist ja, ne, wird dann jetzt weggeschickt. Zweiter Gedanke, meine alte Tante Ruth Schmidtchen, wo der Bücherladen noch in Iserlohn damals Schmidtchen hieß, die sagte mir mal, ist ja schon geschickt worden, kannst ja nicht nochmal benutzen. Und ich tue mich schwer, die 1,45 Euro abzukratzen und neue Briefmarken zu tun. Für 1,45 Euro, das müsst ihr euch mal vorstellen. Nur mal so, ne? Diese kleinen Dinge, Gott vertrauen, dass er sagt, ist besser, wenn es nicht tust. Was ist mit Verheißungen? Verheißungen kennen bedeutet nicht, wenn ich, dass ich sie verstehe. Ich kenne manchmal Verheißungen von Gott. Ich will immer bei dir sein, zum Beispiel. Ist eine Verheißung, ist ein Versprechen Gottes. Siehe, ich bin bei dir immer. Das versteht man. Man hat es gelesen. Aber erkenne ich deshalb gleich den Sinn? Hey. Denn der Sinn, die Auswirkungen, wenn er sagt, ich bin immer bei dir, wenn ich diese Verheißung glauben würde, wenn ich sie richtig erkennen, und die Bibel sagt zum Beispiel, Adam erkannte Eva, und dann wissen wir, da entstand eine Frucht raus, entstanden die ersten Kinder raus. Und dieses Erkennen, dass sich Gott mit uns vereint durch den Heiligen Geist, dass es Peng macht und eine Frucht daraus entsteht. Und diese Frucht nennt die Bibel, jetzt glaube ich's. Also Gott muss was machen, dass es so mein Herz berührt, dass ich dann weiß, der ist immer da und mein Handeln dann anders ist. Und wenn ich jetzt mal überlege, wenn mein Papa immer bei mir wäre, mein Vater früher, in der ganzen Teenie-Zeit, immer bei mir gewesen wäre. Leute, ich hätte manche Sachen nicht gemacht. Wenn der immer hinter mir gestanden hätte. Und so ist das, dieses wirklich Erkennen, was die Verheißung heißt. Das heißt dann wird plötzlich Glaube geboren. Plötzlich lebt die Verheißung. Ich kann sie kennen, ich kann sie lesen, ich kann das verstehen, ich kann das auf Deutsch, Englisch, Spanisch verstehen und trotzdem habe ich es nicht, dass es so reinsackt, dass es plötzlich lebt, dass da etwas entsteht drin. Ich bin immer sehr vorsichtig mit Leuten, die frisch zum Glauben kommen und immer schon dann alles wissen. Oder ich sage Leuten was und die, ja, ist mir ganz klar, ohne dass sie mal ertappt werden. So wie ich das auch habe, Jesus kommt bald wieder, es ist gar nicht in mein Herz gefallen. Und nochmal, ich sage nicht, dass die da nicht beide recht haben, dass das jetzt schnell geht. Aber ich brauche dann etwas von Gott, was das zum Leben bringt. Und das ist jetzt meine Sache, dass ich das Gott sage. Und ich kann das nicht machen. Ich muss jetzt darauf warten, und das glaube ich dann auch, dass Gott dann etwas in mir bewirkt. Und so muss ich mit Verheißungen umgehen. Die muss ich nicht nur lesen und die muss ich nicht nur, ja, das glaube ich jetzt und schön brav darüber beten und proklamieren, bis irgendwas soll denn dann kommen? Was soll denn dann kommen, wenn du es 100-mal aussprichst? Ich finde, dann kommt nur Müdigkeit und nichts anderes. Was ist das Gegenteil von Zweifeln? Also nochmal, Glaube bemerkt man am Wandeln. Wir gehen da gleich nochmal drunter aus, wie diese Verheißung zum Leben kommt. Das Gegenteil vom Glauben, es geht ja einer Verheißung glauben. Gegenteil von Glauben ist Zweifeln. Für Nichtchristen ist dieses Zweifeln sicher, ich glaube gar nicht an die Existenz Gottes, ich glaube nicht an die Auferstehung Jesus oder an den Sohn Gottes, ich glaube nicht an einen Erlöser. Aber was ist es für dich und für mich? Die meisten, die hier sind, die sagen doch, ich bin Christ. Wenn wir an etwas zweifeln, heißt das nicht gleich, dass ich an grundlegenden Sachen zweifle. Und dann denken wir, ist ja alles okay. Und das ist es nicht. Ich habe in meinen Zeiten, in meinem Leben, gerade die letzte Zeit, eine richtige Dürre erlebt. Nicht eine Dürre mit dicken Problemen. Und ich bin da immer transparent mit umgegangen. Ich habe das immer wieder in der Leiterschaft gesagt. Oh, beten anstrengend. Bibellesen anstrengend, immer überwinden, zwischendurch immer wieder mal bong, dann ging mal wieder ein Licht auf vom Herrn, da habe ich auch den Heiligen Geist dann gespürt, ich wusste auch immer, was ich predigen sollte, aber es blieb nicht die ganze Zeit. Sehr gefährlich, wie so eine Dürre. Und wenn ich jetzt nicht so in der Verantwortung gestanden hätte, dann wäre die Dürre, glaube ich, noch dürrer geworden. Dieses Zweifeln bedeutet aber jetzt nicht, ich habe nie an meine Errettung in der Zeit gezweifelt. Ich habe auch nicht an Gottes Gnade gezweifelt. Aber kennt ihr das, dass es euch erscheint, dass Gott so weit weg ist? Davon bleibt ihr doch Christ. Ihr wisst das, ihr wisst, was ihr erlebt habt und trotzdem, er ist so weit weg. Ja, und dann wisst ihr ja, dass er gesagt hat, er ist da. Und da baut man noch eine Woche drauf, da baut man noch zwei Wochen drauf. Und irgendwann verändert sich plötzlich doch dein Glaube, deine Hoffnung, weil es zu lange dauert, dass er so weit weg erscheint. David Wilkerson schreibt in seinem Buch, Gott hat dich nicht vergessen, hat eine Tagebucheintragung. Ich frage mich, warum Gott so weit entfernt zu sein scheint. Ist er ärgerlich mit mir? Muss er sich von mir verbergen, weil es irgendein Versagen in meinem Leben gibt? Kennt ihr das? Gott scheint weg und du fragst dich das genau das Gleiche. Gott, alles in Ordnung? Bist du ärgerlich auf mich? Habe ich irgendwo versagt? Habe ich gesündigt? Kann er mir nicht nah sein, weil ich in seinem Wort gegenüber zu dickköpfig bin? Verursacht Sünde diese Trennung? Gott, wo bist du? Ist Gott mir wirklich nahe und möchte mich mit seinem Frieden und seiner Freude erfüllen? Kann es aber nicht, weil Sünde in meinem Leben ist? Verbirgt er sein Angesicht vor mir, weil er sich an sein Wort halten muss? Muss er sich vor mir verbergen, weil er mich so sehr liebt und mir damit meine innere Leere und Trockenheit so recht klar machen möchte? Damit ich mich neu vor ihm beuge und zu ihm wende? Kennt ihr all diese Gedanken? Ich hätte sie vielleicht anders ausgedrückt, aber es ist genau das Gleiche habe ich im Kopf. Und er sagt, und wenn ich das Leuten erzählt habe, ich, Herr Wilkerson, David Wilkerson ist jetzt schon verstorben, aber wer die Bücher nicht von ihm kennt, seine Geschichte nicht, müsst ihr alles lesen. Dann war die Antwort oft: Was ist mit Ihnen, Herr Wilkerson? Fragten mich manche, sind Sie seelisch krank? Und du denkst auch das jetzt noch. Oh nein, ich vertraue fest der Liebe und Gnade Gottes und zweifle nicht an meiner Erlösung in Jesus Christus. Doch ich bin davon überzeugt, dass meine Seele mehr braucht. Und das war für mich der Ausschlag. Wir dürfen mehr haben wollen. Wir dürfen mehr brauchen. All diese Zweifel, diese Fragen, Gott, was ist mit deiner, bist du weit weg? Und dann, ja, ich spüre dich vielleicht noch, natürlich ist er ja da und du sagst dir die ganzen Verheißungen, und aber es hilft nicht richtig. Es hilft, dass du dran bleibst, aber es hilft nicht, dass du jubelst und tanzt und dass du fröhlich bist. Das hilft, es ist nicht da. Aber wenn es um Verheißungen geht, so ist doch eine Verheißung. Und nochmal, also ich dachte jetzt auch nochmal, habe lange nicht mehr gesagt, dass jeder doch mal eine Bibel mitbringt zum Gottesdienst. Ne, was ist wichtig im Gottesdienst? Was brauchst denn Gottes? Du brauchst ein Portemonnaie im Gottesdienst, wo was drin ist und hinterher nichts mehr drin ist. Das ist aber jetzt die Reihenfolge von unten. Dann brauchst du deine Bibel. Und eine Bibel ist eine Bibel, das ist ein Buch, das ist nicht auf dem Handy, es ist dein persönlicher Schatz, der gelesen werden muss. Und dann ist es, also nochmals, jetzt von unten ist nicht die Top-Sache, was du brauchst, wenn du in Gottesdienst kommen musst. Und da haben wir das. Du musst Gott begegnen wollen. Du musst im Auto sitzen, du musst auf der Straße gehen, wenn du hier ankommst, sag, oh Gott, heute, ich muss dir begegnen. Ich muss dir begegnen. Meine Seele braucht mehr. Und dann finden wir uns schnell unverschämt. Und ich glaube, manche haben das hier noch nie gebetet. Noch nie gebetet. Gott, das reicht mir nicht. Und ich bin genauso wie David Wilkerson überzeugt. Und nicht nur, weil es David Wilkerson ist. Ich kenne andere Zeiten und die sind besser und deshalb darf ich auch diese Zeiten wieder wollen. Und waren das beste Zeiten? Nein, es gibt noch bessere Zeiten, bin ich mir ganz sicher. Diese Verheißung in Johannes 14, was verheißt uns denn da Jesus? Es ist die Verheißung. Johannes 14, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Matthäus, Johannes, warum habt ihr eine Bibel mit? Schlagt sie auf. Johannes 14, ab 16. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Das heißt doch nicht als Waisen, ich will euch doch nicht einsam zurücklassen. Ich will euch doch nicht immer in der Dürre zurücklassen. Ich will doch nicht immer, dass ihr da sitzt und nicht meine Gegenwart spürt und merkt und wisst, dass ihr da ist. Die Verheißung des Heiligen Geistes, es ist noch eine kleine Zeit. Dann wird mich die Welt nicht mehr sehen, aber ihr sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Eine Qualität vom Leben haben. Wir Christen haben Leben. Wir haben nicht die Dürre, weil er nicht das Leben, richtig die Fülle von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die Verheißung des Heiligen Geistes, und das ist jetzt ganz wichtig, das ist die Verheißung der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und ich frage dich, kennst du die? Und ich habe dich nicht gefragt, glaubst du an die Gegenwart Gottes? Wann hast du denn das letzte Mal die Gegenwart Gottes erlebt. Denn ich bin überzeugt, David Wilkerson, dass meine Seele mehr braucht. Da steht's. Da steht es. Das hast du versprochen. Mir geht es gut mit dem Heiligen Geist. Der Menschheit geht es besser mit dem Heiligen Geist, anstelle du doch da gewesen wärst und jeder nach Israel dampfen müsste. Na, der Heilige Geist, was der dann alles noch macht, der sagt dir die Wahrheit, der tröstet dich, der steht dir bei. Das ist eine eigene Lehre jetzt. Aber zunächst erstmal ganz simpel, der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und die Gegenwart ist die Gegenwart. Ich merke doch, ob ich alleine zu Hause sitze oder ob mein Mann dabei ist. Ich weiß doch, ob der da ist. Und ich weiß auch, ob der im anderen Winkel des Hauses ist oder ob der neben mir sitzt. Das glaube ich doch dann nicht nur. Die Verheißung des Heiligen Geistes heißt für die Welt nicht, sondern für die Kinder Gottes. Wer kein Christ ist, nochmal, es lohnt sich so sehr, Christ zu sein. Es lohnt sich so sehr, ein Kind Gottes zu sein. Dann hast du nämlich die Zusage, dass der Heilige Geist immer und immer und immer da ist. Es muss doch auch einen Unterschied geben, wenn du die Bibel liest, als statt einer, der nicht den Heiligen Geist kennt. Es muss doch einen Unterschied geben für die, die nicht den Heiligen Geist kennen und die dann hören, Jesus kommt bald wieder oder ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn die Verheißungen hören, und da kommt es drauf an, der Heilige Geist kann, und das ist auch seine Aufgabe, muss sie in dir lebendig machen. In den Nichtchristen kann er das nicht, weil sie ihn nicht kennen. Und das ist jetzt nicht so ganz automatisch, ich sag dir jetzt mal eben 10 Verheißungen, und dann geht das Verheißung 1, Pong, Verheißung 2, Pong, Verheißung 3, Pong. So geht es nicht. Aber er will sie lebendig machen. Und das ist meine wirklicher Wunsch heute, dass heute etwas in deinem Herzen wieder geschieht, dass du sagst, ja, meine Seele braucht mehr, da ist mehr, das hat er versprochen und er hält sein Versprechen. Ich will die Gegenwart Gottes und dafür bete ich. Und das ist die Antwort auf das Ganze. Wir brauchen die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. So wichtig, nur durch den Heiligen Geist erkennen wir die Gotteszusagen, erkennen so wie Adam Eva erkannte. Nur wenn der Heilige Geist es uns belebt, können wir von den die Verheißungen glauben, gläubig leben. Und wenn du die Gegenwart Gottes lange nicht mehr hattest, und ich sage dir nochmal, das merkt man, oder auch vielleicht gar nicht mehr wolltest, wie viele haben wirklich noch Probleme mit dem Heiligen Geist? Wie viele von uns wollen lieber noch Kontrolle? Wie viele möchten nicht überstrudeln, das Herz übersprudeln? Es könnte ja sein, dass das plötzlich auch bei der Müllabfuhr passiert. Dass das Herz überfließt und man allen Leuten plötzlich, so wie Pina sagt, die Wahrheit dann auch sagt. Das malt man sich ja aus und dachte, oh, dann lieber nicht. Sitzen wir doch alle im gleichen Boot. Aber wie viel beschneiden wir uns dann auch? Selig sind doch die Hungrigen, die mehr wollen. Denen geht's doch gut, auch wenn es nicht gut ist, ich will mehr, ich mehr. Man hat so eine Unzufriedenheit. Ich habe immer so eine Unzufriedenheit. Wenn man mit mir lebt, mein Mann sagt immer, ich wäre furchtbar anstrengend. Ich bin immer unzufrieden, weil es ja noch mehr gibt. Es gibt aber auch noch mehr. Es gibt auch noch mehr in meinem ganzen Familienleben. Warum sollen denn nicht 6 Kinder errettet sein? Warum denn? Das ist doch Quatsch. Wenn wir 6 Kinder haben, müssen doch auch 6 Kinder errettet sein. Ja, Amen, oder? Diese Dürre aber, die bringt uns Zweifel. Diese Dürre, die wir teilweise selbst zulassen, ich sage euch nochmal, warum gleich, da kommt dieser Zweifel, der David Wilkerson schreibt. Dann denkst du das und das und das und alles, sag mal, alles Quatsch. Und es ist ja auch interessant, das sind ja keine Gebete, die der da hatte, da hat er ja mit sich selbst geredet. In der Dürre, oder nochmal, Zweifel bringt ein großes Problem. Und da geht es mir auch heute drum. Zweifel bringt Gebetsarmut. Denn ohne Glauben kannst du auch nicht beten. Das kannst du. Kannst du stundenlang. Machen manche Mönche stundenlang. Aber das Gebet, was der Herr meint, was er erhört, das Gebet des Glaubens, das geht nicht. Denn nur der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, nur kann dir Glauben schenken. Die kannst du nicht alleine machen. Dürre bringt Zweifel und Zweifel bringt Gebetsarmut. Wenn wir uns nicht ständig wieder mit dem Heiligen Geist füllen lassen, verblasst die Stimme. Es verblasst das Ziehen des Heiligen Geistes. Komm, sprich mit mir. Öffne den Mund und rede. Ich will dich trösten, ich will dich hören, ich will dich erhören, ich will dich aufbauen. In der Dürre passiert es, dass wir die Verheißungen einfach überhören. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Wisst ihr, das kann er nämlich gar nicht. Gott kann dich nicht vergessen. Aber Gott stellt manchmal die Frage, wo bist du? Gott stellt auch die andere Frage mal, hast du mich vergessen? Gibt eine Bibelstelle, wo Gott fragt, hast du mich vergessen? Und in dieser Dürre, in dem Zweifel sind es Zeiten, wo wir auf Lügen reinfallen. Wir verlieren die Zuversicht, die Sicherheit, den Mut, zum Thron Gottes zu gehen. Und dort Gnade zu empfangen. Im 2. Mose 19, Vers 9, da sagt Gott zu Mose, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, sodass das Volk es hört, wenn ich mit dir rede. Da sagt Gott also, ich komme in einer Wolke, dann rede ich mit dir und alle drumherum, die dann da sind, die werden hören, wie ich mit dir rede. Das heißt also, du siehst die Wolke, du hörst ein Gespräch und dann sagt Gott, damit sie dir dann glauben. Für immer. Ein Volk sieht die Wolke, hört die Stimme. Es soll dazu dienen, dass sie, damals hatten sie selbst noch nicht den Heiligen Geist, sie brauchten einen Propheten, sie brauchten eine Einzelperson. Wir haben heute, wir sind alle mit Gott verbunden und trotzdem hat Gott Leiter, Pastoren auch noch dahingestellt. Aber sie haben ja trotzdem Mose oft nicht geglaubt. Und alles, was da drin steht, soll uns ja zur Warnung. Wir sollen das lesen und denken, selbst dann haben sie oft nicht geglaubt. Ich glaube deshalb umso mehr hatte Gott die Idee mit der Gegenwart auf der Erde durch den Heiligen Geist. Und Leute, wir machen zu viel ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und da wirst du müde, da wirst du schlapp, da versagst du. Da verlierst du Freude. In Jesaja 49 stellt er die Frage in Vers 11, seid ihr schwerhörig? Wir überhören die Zusagen Gottes ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes. Da ist es wieder, dann kommt der Unglaube, was ja die eigentliche Sünde ist. Der Unglaube, daraus folgen die Taten. In Jesaja 30, Vers 15 steht ein sehr, sehr beliebter Bibelvers. Es gibt eine hübsche Karte, ich habe ihn schon zu Weihnachten auch verschenkt als Schild. Und ich guckte in meiner Konkordanz über nicht hören und sowas wollen und dachte, oh, wie furchtbar. Da steht ja dahinter. Wir viele kennen von uns, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Wunderschöner Vers. Durch Stille sein und hoffen. Einfach auf Gott zu vertrauen. Aber dann Es steht da noch was, ist bei mir nicht unterstrichen. Den Rest hatte ich unterstrichen. Aber ihr wollt nicht. Wo ist der Glaube? Nicht umsonst, sagt Jesus, werde ich Glauben finden auf der Erde, wenn ich zurückkomme. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder bei der Wiederkunft Jesu. Da sind wir wieder. Wie willst du denn dein Öl füllen? Die Frage ist ja, wenn du so eine Predigt hörst, und das ist für mich immer gut, dann höre ich ja auch mal Predigten hier in der Gemeinde und dann denke ich ja, wie fülle ich denn meine Öllampe, wenn ich das von den Jungfrauen höre? Ich kaufe doch jetzt nicht Öl beim Aldi. Aber ihr müsst euch doch dann fragen, wie füllst du denn? Das muss doch eine Frage sein. Das musst du doch wissen. Was bedeutet das? Das musst du doch erkennen. Da musst du doch mit Gott drüber reden. Was heißt das jetzt hier? Wie fülle ich denn? Wir sagen, oh, lass mich nicht die Jungfrauen sein, die nichts drin hatten. Ich möchte auf jeden Fall, bitte lass mich her da drin sein. Und dann fragt dich doch aber, ja, aber wie macht man das denn? Ist es denn ein Gebet? Herr, füll mich mit dem Heiligen Geist. Das, glaube ich, ist jetzt passiert. Amen. Nein, das ist es auch nicht. Ja? Ich brauche, dass du mich willst. Immer wieder. Es ist Dürre. Ich vermisse dich. Meine Seele braucht mehr. Dieser Glaube, das ist ja ein Problem, Gott zu vertrauen. Sagte mir jetzt jemand, das ist ja auch schwierig, Gott zu vertrauen. Das dauert ja lange. Ich vertraue Gott. Und Glauben und Vertrauen hat was gemeinsam mit Geduld. Aber wie willst du ohne die Gegenwart Gottes das aushalten? Das geht nicht. Das geht nicht. Dann bist du nicht besser als irgendjemand von einer anderen Religion. Martin Luther sagte Folgendes. Gott hat einen Plan. Amen, oder? Gott hat mit allem einen Plan. Mit jedem Leben, mit der Welt, mit Deutschland, mit Guatemala, mit Spanien, mit Italien. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit dir, mit mir, mit ihm, mit ihr. Dann kommen Gottes Verheißungen. Aber die stimmen immer mit diesem Plan zusammen. Das geht ja nicht. Gott kann ja nicht einen Plan haben und die Verheißungen stimmen nicht mit dem Plan überein. Wie erfüllen sich jetzt die Verheißungen? Wir sind jetzt dabei, jetzt glauben wir den Verheißungen, aber wie erfüllen die sich? Wie kommen Gottes Verheißungen in Existenz? Ich kann euch doch jetzt nicht damit hängen lassen, musst du glauben. Musst du glauben. Sag 10-mal am Tag, glaube ich. Wenn da echter Glaube ist, Glaube durch die Gegenwart Gottes in deinem Leben, weißt du, was du dann tust? Dann betest du. Die Gegenwart Gottes führt uns immer in die Rede mit Gott. Ins Auftanken und ihm antworten. Verheißungen erfüllen sich durch Gebet. Durch Gebet bete ich die Verheißungen in die Existenz. Wie war es denn mit dem Heiligen Geist? Johannes 14. Er versprach den Heiligen Geist. Er hat erklärt, was es ist. Mehr oder weniger glaubten das die Jünger. Mehr oder weniger hatten sie erkannt, was das jetzt wohl zu bedeuten hatte. Und dann zum Schluss dachte sich Jesus, ich erinnere sie noch mal dran. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Sie hatten sie eigentlich schon. Verheißung muss man erst hören. Sie muss man erklären. Da muss was Leben drin sein. Nicht nur lesen, die muss man hören. Durch Predigten, durch den Heiligen Geist verstehen. Schon. Denn, und dann sagt er, die ihr von mir gehört habt. Und dann sagt er zu dieser Verheißung nochmal was. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Nicht ihr sollt ein bisschen mal das Kribbeln des Heiligen Geistes merken. Nicht ihr sollt mit dem Heiligen Geist besprengt werden. Machen manche in Kirchen, in Religionen. Ihr sollt den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt erleben. Ihr sollt getauft werden. Getauft. Und wir wissen, Taufe im Neuen Testament, das war absolut eingedeckt, runtergetaucht. Oben, unten, du eingebettet in dieses Wasser und somit eingebettet, getauft mit dem Heiligen Geist. Und wer sagt es hier? Niemand anders als Jesus. Und wann sagt das? Er erinnert sie nochmal, weil er weiß, wie schnell Glaube weg ist. Er sagt, ich hab's euch erklärt, ich habe davon gesprochen. Johannes hat mit Wasser getauft und ich taufe, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist voll des Heiligen Geistes. Das ist der Unterschied zu erweckten Christen. Die nun zusammengekommen waren, fragten, da hat man Fragen. Habt Fragen an Gott nach Predigten, wenn ihr einen Text lest. Ich habe jetzt was gelesen am Samstag. Da waren Worte, das habe ich noch nie gelesen, dass das da drin steht, eben in irgendeinem Evangelium, von irgendeiner Losung. Ich habe es noch nicht ausgearbeitet mit dem Herrn. Da hatte ich Fragen. Und dann, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Das ist wieder, wann ich wiederkomme, wann das Reich Gottes dann gebaut wird. Aber, sagt er dann, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr bekommt was, damit ihr es packt. Wenn wir es nicht uns holen, wenn wir es nicht empfangen, haben wir es nicht. So, dann wissen wir, Jesus geht, fährt in den Himmel. Was taten die Jünger? Was taten sie? Sie beteten. Sie trafen sich täglich zum Gebet. Nicht alle, die das gehört hatten, trafen sich zum Gebet. Diese Verheißung trugen sie im Gebet, bis sie eintraf. War das Gebet anstrengend? Nee, der hatte die so berührt, die wussten, das kommt wirklich. Die haben da gesessen und haben gedacht, ich kann es kaum erwarten, Herr. Du hast gesagt, da kriege ich Kraft, damit ich das alles leben kann. Du hast gesagt, das ist besser, als ob du da bist. Das glaube ich, das hatten die schon erlebt, denn er war ja da, sie hatten ja seine Gegenwart. Das muss so sein, wenn du das, diese Sicherheit hast, dass Gott dir persönliche Zusagen gibt. Es gibt ja die Zusagen, die ganz allgemein für jeden jetzt gelten, dass er bei uns ist. Und natürlich auch, wenn du nicht die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebst, ist er trotzdem da. Aber warum gibt es denn den Heiligen Geist? Der ist doch zum Erleben. Der ist doch das, der mich anschubst. Der ist doch das. Ja, neulich nach einer so guten Gebetszeit hier abends, ich bin im Bett gelegen und ich habe immer noch beten müssen. Das hat gar nicht aufgehört. War ich das? Nein. Da war der Heilige Geist, die Anwesenheit da. Da fluppte das, da konnte ich beten, da konnte ich singen und danken. Und da wusste ich auch, das kommt in Existenz. Obwohl ich dann am Bitten war, wusste ich aber, das passiert. Das passiert. Und warum hatte ich dann diese Zusage? Weil die Gegenwart Gottes da war. Wisst ihr, was noch besser ist als die Gebetserhörung? Die Gegenwart Gottes. Obwohl du weißt, das wird erhört. Im Psalm 65 bis 3, da wird Gott beschrieben als der, der Gebet erhört. Gott ist der Gebetserhörer. Wir denken immer nur, er hört. Und wenn er will, dann macht er mal was. Gott in deinem Willen. Was haben wir denn, warum haben wir das denn so reduziert? Das macht uns doch müde. Meine Seele braucht mehr. Es ist sein Name, Erhörer des Gebets. Wisst ihr, dass es kein englisches Wort gibt für Erhörer? Ich habe nachgedacht, was ist der Unterschied zwischen dem? Und es ist ja ein Unterschied zwischen Hören und Erhörer. In meinem Wörterbuch habe ich nichts gefunden. Ich habe auch bei Leo auf was weiß ich geguckt, wo es dann ein größeres Angebot gibt. Was ist der Unterschied zwischen Hören, wenn er der Hörer des Gebets ist, oder der Erhörer? Ein Erhörer ist der, oder erhört werden beinhaltet eine Tat, die danach folgt. Eine Rede, ein Handeln. Wisst ihr, dieses Wort Gebet, das hat uns Candice mal gesagt auf so einem Frauenwochenende, das Bitten und Beten, das heißt im Englischen das gleiche Wort wie pray. Ja, ich bitte dich, mach das, dann würden wir an sich, ich bete, dass du das machst. Man könnte übersetzen, ich bete, das hat sich dann irgendwann wahrscheinlich auch in Deutschland verändert, von beten zu bitten. Und dann dachte ich jetzt gestern, wo ich die Predigt geschrieben habe, daran, wenn ich dich jetzt, ich bete für das Salz. Wir sitzen zu 10 Leuten am Tisch und ich sage, ich bete für das Salz. Also ich würde jetzt sagen, ich bitte dich um Salz. Das hören alle 10, aber wer es mir gibt, der hat erhört. Das ist ein Unterschied. Aber Gott ist der Erhörer, Marlon, Gott ist der Erhörer deiner Gebete. Gut so. Bete für die Gegenwart Gottes. Ja. Und Gott gibt Antwort auf unsere Gebete. Das müssen wir wissen. Er hat sich festgelegt damit. Da hat er sich mit festgelegt. Und mein Gott lügt doch nicht, deiner doch auch nicht. Und durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, wisst ihr, glauben wir das auch. Oh, was haben wir Zeiten erlebt mit dem Heiligen Geist? Da habe ich alles geglaubt, nichts Falsches geglaubt. Ich wusste schon auch die Wahrheit. Ich glaube nicht an mein Gebet, das ist ein Unterschied. Und das müssen wir ändern. Ich glaube, viele von uns glauben noch an ihr Gebet. Und deshalb strenge ich mich an und denke, ich muss auch noch mehr beten, damit er dann erhört. Nein, Gott pflanzt die Verheißung in mich mit so einem Leben, dass ich ihm antworte, und das ist das Gebet. Denn selbst beten kann ich nicht aus mir. Und dann macht auch beten Freude, weil du eigentlich mit Gottes in seiner Gegenwart Zeit verbringst. Anderes machst du nicht. Gott hat mich berührt, mein Herz aufgetan, mich erkennen lassen durch seine Gegenwart. Und jetzt ist es wie ein Reflex, dass ich mit ihm rede. Kennt ihr den Reflex, wenn man euren Kindern früher dann immer, dann ging man immer hier zu Dr. Labs und dann saßen die da und dann kam das Hämmerchen auf das Knie und dann guckte man, ob sich das Bein dann bewegt. Wieso ist es so schnell bei uns, dass wir einen Umstand haben, eine Sorge, eine neue Entscheidung, eine Angst und dann kommt Sorge? Mit der Gegenwart des Heiligen Geistes hast du die gleichen Umstände, du erkennst das auch als Schwierigkeit, aber der Reflex ist Gebet. Und du bittest, und es steht ja in der Bibel, und ihr werdet mich bitten und nennen, ich werde euch erhören, bevor ihr bittet. Das ist die Logik daraus. Da hat er schon erhört und wir wissen das und dann, das geht ja, und dann sind wir ganz aufgeregt und dann kann das auch ein bisschen länger dauern. Weil durch dieses Gebet sind wir so in Gottes Gegenwart, das ist uns noch wichtiger als die Erhörung. Aber nochmal, trotzdem erhörte. Ich frage mich mal, ich möchte so gerne, meine Gebetsliste wird ja immer länger, das kann ja nicht sein. Ich muss doch mal was streichen können. Das muss doch mal das Nächste wieder dran, das geht doch nicht. Wenn ich doch einen Gott habe, der erhört, der reicht doch das Salz. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Natürlich ist es so, nur denen erhört er Gebet, die an den Sohn Jesus Christus glauben als Erretter. Das ist Punkt 1, die Richtlinie. Wenn wir in Jesu Namen kommen, und in Jesu Namen ist keine Zauberformel. Ich kenne das schnell, dann sage ich, und wir beten das in Jesu Namen. Das heißt aber nicht, jetzt sage ich mal nicht die Formel dahinter und ich bete das in Jesu Namen. Oh, jetzt erhört er nicht. Und dann kann ich auch sagen, ich sage das in Jesu Namen und das erhört er nicht, weil dein Name gar nicht auf ihm liegt. Wie liegt Jesus Name auf deinem Leben? Jesus Name bürgt ja für etwas. Würde ich jetzt in die Stadt gehen zu irgendeinem Autohaus und sagen, ich nehme mir den Audi mit, ich überreiche Ihnen das Geld morgen. Dann sagen die, wer sind Sie? Dann sage ich, Frau Heinz, nee, den Audi lassen Sie mal schön stehen. Erst Geld. Wenn ich jetzt aber sage, ne, ich bin Prinz Charles. Das sehen Sie doch auch, der Name bürgt für was. Selbstverständlich kann der denn das Auto mitnehmen. Ich komme in allem und alles, was ich tue, komme ich im Namen Jesus. Ich brauche das nicht zu sagen. Das kann ich sagen, wenn das unseren Glauben stärken soll. Aber eigentlich brauche ich nicht. Ich bin getauft, nicht im Namen. Wenn wir euch taufen, dann sagen wir nicht, ich taufe euch im Namen Jesu Christi. Das heißt nicht, ich taufe euch anstelle, sondern was sage ich? Auf den Namen. Jetzt heißt du Anno Jesus Christus. Jetzt heißt du Ute Jesus Christus. Und wer da nicht getauft ist, der muss gucken, liegt der Name auf ihm. Denn das ist das, was Jesus sagt. Johannes tauft mit Wasser, also mit Wasser taufen. Der sagt ja nicht, das braucht ihr nicht, sondern erst mit Wasser getauft und dann mit dem Heiligen Geist getauft. Was heißt das? Wenn ich im Namen Jesus Christus komme, komme ich nicht mit meiner Gerechtigkeit, sondern wegen seiner Vergebung. Weil er mich erlöst hat. Das ist demütig. Ich kann nichts, ich bin nichts und das bleibt doch nach 30 Jahren Christenjahren so. Wer bittet, soll nicht zweifeln, sagt Jakobus. Du kannst beten und dennoch in Gedanken schon wieder überlegen, wie du es selbst machst. Wir müssen leer sein. Und ich sage dir, die Gegenwart Gottes ist so angenehm, wenn der Heilige Geist wirklich dich umhüllt. Dann zeigt er dir, warum du nicht leer bist. Das ist das nämlich. Warum brauchen wir den Heiligen Geist im Gebet? Die Gegenwart. Weil du ohne den Heiligen Geist gar nicht weißt, ob dein Gewissen klar ist. Weil du gar nicht weißt, ob wirklich was dazwischen steht. Und wenn nichts kommt, ja, der David Wilkerson hätte einfach sagen können, da kommt nichts, gib mir die Gegenwart Gottes sonst und zeig's mir. Dann brauchen wir auch nicht Kram. Der Heilige Geist zeigt dir auch, ob da Schuld ist. Und immer wieder wird es reinen. Also glauben, nicht zweifeln. An anderer Punkt mit dem reinen Gewissen. Und alles das für die Erhörung. Da brauchst du doch schon den Heiligen Geist für. Du weißt es doch selbst gar nicht. Du weißt es nicht. Und wenn der Heilige Geist dann da ist, da brauchst du auch nicht kramen. Und dann ist es der Glaube. Da habe ich aber schon drüber gesprochen. Und natürlich, ich muss bitten. Verheißungen kommen durch Bitten, durch mein Gebet in Existenz. Manchmal ist man zu stolz für zu bitten. Gestern sagte mir noch jemand, ich sage, ja, dann frag doch, ob du es haben kannst. Oh nee, da erinnert mich jetzt auch ein bisschen mein Stolz dran. Ja, dann kriegst du es eben nicht. Manche sagen, Gott hat doch sowieso alles festgelegt, warum betet ihr? Widerspricht, was Jakobus sagt. Jakobus 4, Vers 2. Unbedingt unterstreichen. Jakobus 4, Vers 2. Das ist schwierig, Jakobus zu finden, ne? Nach Mose und vor Offenbarung. So. Ist unterschiedlich. In manchen ist es unterschiedlich. Er hat nicht immer die gleiche Reihenfolge. Woher kommt der Kampf? Jakobus 4. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Das ist so ein verkorkstes Denken. Bitte doch mal. Und dann ist das ja interessant. Da neiden die, sind begierig. Es ist ja noch schön, dass wir vielleicht bitten, deshalb ist mir dann aufgefallen, dann bitten wir vielleicht, oh Herr, lass mich nicht so neidisch sein. Hier steht aber, nicht ihr habt nichts, weil das steht da, weil ihr nicht bittet, ihr habt nichts. Warum bittest du nicht, möchte ich auch haben? Ich glaube, es ist völlig legitim bei Gott. Für junge Leute hier. Alle haben einen Freund, alle haben eine Freundin, einen Partner. Die einen haben Familienzuwachs, die anderen nicht. Kommt doch der Neid hoch, kommt doch der Wehmut hoch. Da muss man, die Gegenwart Gottes zeigt dir schon, dass das in unserem Herzen sind, das sage ich dir. Auch da nochmal, wenn du glaubst, das hast du nicht, dann würde ich dir sagen, dann kennst du die Gegenwart Gottes nicht. Und dann ist es so, da steht aber dann drin, vielleicht ihr sollt gar nicht nur beten, Herr, lass mich nicht neidisch sein, sondern sagt, ich bitte dich, ergib mir das auch. Hat Gott nicht zu David gesagt, was bist du da mit der Bathseba los? Warum hast du mich nicht gefragt? Ich hätte dir noch mehr gegeben, was du haben wolltest. Unverständlich, Gott will mehr geben. Gott ist ein Geber, ein Gut, der will dir geben, seinen Kindern geben, en masse. Und dann ist nur der Haken, aber ihr bekommt nicht, wenn es ist, weil ihr es nur für euch wollt. Ne? Jakobus sagt dann nämlich auch dann, in Vers 3, wenn es weitergeht, ihr bittet, die anderen bitten eben und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüsten vergeuden könnt. Aber wenn du Jesus lieber, wenn die Gegenwart Gottes da ist, ich sage dir, dann weißt du auch, wie du beten kannst. Dann kannst du auch, das hätte ich wirklich gerne. Ja, und dann nimm aus dem Herzen, falls es nicht für deine Ehre ist, dann muss das weg, aber ich hätte es trotzdem gerne. Und dann ist die Gegenwart Gottes da, der Heilige Geist, dann hast du das gebetet. Und soll ich dir was sagen? Die Gegenwart Gottes war schöner, als ob er es dir erfüllt. Aber oft erfüllt er es dann auch noch. Die Gegenwart Gottes führt dich ins Gebet. Aber in eine Qualitätszeit mit Gebet. Dass du die Gegenwart Gottes mehr liebst. Noch als das Gebet. Und trotzdem betest du. Und du bist so zuversichtlich. Du bist so davon überzeugt. Weil du plötzlich nach Gottes Willen bittest. Da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Es geht mir darum, dass die Verheißungen Leben bekommen in euch. Und nicht nur, weil sie da verstehen, immer wieder sich anstrengen, wenn das da steht. Ganz unbarmherzige Seelsorger, die immer sagen, steht doch da, musst du doch nur glauben. Ja. Wann hast du das letzte Mal die Gegenwart Gottes erlebt? Zu Hause. In der Gemeinde. Im Auto. Was dich angerührt hat. Wo du was tun musstest, wo du einatmen musstest, wo du die Hände heben musstest, wo du schweigen musstest, wo du beten musstest. Gegenwart Gottes ist immer in dir eine Reaktion. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Uns fällt schwer zu empfangen. Meine Seele braucht mehr. Meine Seele braucht mehr. Alles andere ist zu anstrengend und anderes ist selbst gemacht. Und ich frage dich heute eine Frage. Wer kennt diese Gegenwart Gottes fast gar nicht oder gar nicht? Das ist nicht schlimm. Es ist schlimm, wenn du jetzt sagst, ach, ihr traue ich mich nicht zuzugeben. Weil ihr bekommt nicht, wenn ihr nicht bittet. Christen haben das Vorrecht des Heiligen Geistes, der uns alles, der die Kraft ist, der absolut diese Kraft in allem ist. Manche von uns haben es verloren. Aber wenn du es nicht... Eine Sache, da danke ich Gott. Ich bin ein sehr unbequemer Mensch. Und ich danke Gott davon, dass ich nicht zufrieden war mit dem, wo ich die Gegenwart Gottes noch nicht kannte. Ich bin christlich erzogen worden. Ich habe mein Leben lang gebetet. Ich habe mein Leben lang in der Bibel gelesen. Ich bin mein Leben lang in christliche Freizeiten, in Hauskreise gewandelt. Ein Leben lang. Aber eine Übernatürlichkeit Gottes habe ich erst erlebt, als David Junior 2 Jahre alt war. Habe ich geglaubt vorher, ja, aber es war ein anstrengender Glaube. Aber dann kam die Gegenwart Gottes, die hat was verändert. Dann dachte ich, den gibt's, dieses Übernatürliche, diese Existenz. Und dann habe ich den Heiligen Geist kennengelernt. Und dann war ich weiter unzufrieden, habe gesagt, ja, getauft bin ich nicht mit dem. Das ist, glaube ich, nicht alles. Habe ich die Leute verrückt gemacht. Ich habe Birgit, die war vor mir im Heiligen Geist getauft. Die habe ich dann kennengelernt. Da haben wir alles Mögliche probiert, dass das passiert. Wisst ihr was? Ich habe gesagt, das habe ich nicht. Dann hat sie gesagt, du musst so und so machen. Da bin ich böse geworden. Das funktioniert so nicht. Habe ich probiert. Aber ich wusste, mein Leben will ich so nicht leben. Da muss was mehr drin sein. Und meine Dürre, die letzten... Wow, geht transparent damit um, sagt es im Hauskreis, sagt es, geht transparent damit um, dass er sagt, das habe ich im Moment nicht. Und dann beten wir dafür. Ohne die Gegenwart Gottes halten das unsere Teenies auch gar nicht durch. So ein Quatsch, was sollen die wollen? Geht doch gar nicht. Ja, und wir haben doch mehr als jedes andere, was die anderen, wir haben doch mehr als Drogen, wir haben doch mehr als Just Fun, wir haben Heiligen Geist immer. Dann hören wir mal auf, den zu vernachlässigen. Wer die Gegenwart Gottes nicht richtig kennt oder lange nicht mehr hat, da stehen wir jetzt auf, wir bitten für euch, ihr kommt nach vorne. Und schäm dich nicht, da kannst du in der Verantwortung sein, wenn du das aber. Aber wenn du das nicht hast, und ich sage dir, wenn du das nicht kennst, dann kannst du nicht diese Fülle des Heiligen Geistes leben. Du hast keine Lust, selbst für deine verlorenen Kinder zu beten. Und ich kenne das, dann weiß man noch im Kopf, wenn man in der Dürre lebt, das müsstest du eigentlich machen. Und dann fängst du einen Satz an und merkst, du bist wieder ganz woanders gelandet. Aber im Moment, ich habe so eine Sicherheit. Aber ich danke Gott, dass er mir gesagt hat, dass ich mich, meine Seele braucht mehr. Meine Seele braucht mehr. Wer braucht Gebet? Wer sagt, ich kenne die Gegenwart Gottes so nicht oder ich habe das ganz lange verloren wieder? Da beten wir für noch zum Abschluss. Die Zeit muss heute sein. Okay. Halleluja, Jesus. Und ich bete wirklich, Herr, dass da, wo die Menschen, Herr, diese Gegenwart nicht kennen, die alles vereinfachen. Herr, diese Gegenwart, diese Fülle, Herr. Herr, dieses alles, Herr, wo wir doch alles mit dir haben. Mit dir haben wir alles. Und ich bete wirklich, dass die, die das kennen und die da drin gar nicht wirklich kommt, dass wir, wenn ihr das nicht kennt, euch mangelt es. Ihr seid in der Dürre. Halleluja, Halleluja.